noch nicht entschließen konnte, sprach er: So kehre zurück zu Gedalia, dem Sohne Achikams, dem Sohne Schaffans, welchen der König von Babel über die Städte Judas bestellt hat, und wohne bei ihm inmitten des Volkes. Oder, wohin irgendes Recht ist, in deinen Augen zu gehen, dahin gehe. Und der Oberste der Leibwache gab ihm Zehrung und ein Geschenk und entließ ihn. So wunderbar ist unser Gott. Auch überall da auf dem ganzen Erdenrund heute, wo seine Kinder verfolgt oder geplagt oder geknechtet werden oder gehasst werden. Jeremia. Wir schlagen auf Jeremia 29. Wir sind da heute früh noch daran, ergänzend einige Schwerpunkte in diesem gesamten Prophetenwort anzusehen. Jeremia 29. Jetzt sind die Juden in Babel. Vers 1. Und dies sind die Worte des Briefes, welchen der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrig gebliebenen Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, welches Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Jekonia und die Königin und die Kämmer, die Fürsten von Juda und Jerusalem und die Werkleute und die Schlosser aus Jerusalem weggezogen waren, durch Eleazar, den Sohn Schaphans, und Gemaria, den Sohn Hilkias, welche Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. So spricht Jehova der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe: Baut Häuser und bewohnet sie, pflanzet Gärten und esset ihre Frucht, nehmet Weiber und zeuget Söhne und Töchter, nehmet Weiber für eure Söhne und eure Töchter geben Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, und mehret euch daselbst und mindert euch nicht. Und suchet den Frieden der Stadt, die Wohlfahrt der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Ist hier Jeremia auch gleicher Meinung wie unser Apostel Paulus? Wenn wir immer in erster Linie vor allen Dingen mit Gebet, Flehen, Danksagung für alle Menschen eintreten sollen vor unserem Gott, dann fährt er weiter, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Haben wir dann etwas davon? Auch wir etwas davon? Es gibt eine Kassette, Titel: Von Jeremia, schriftlich verfasst, wie Gott ihm geboten hatte: Siehe, ich zeige euch den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Wer hinausgeht von Jerusalem und sich den Kalvären freiwillig ergibt und seinen Nacken, seinen Hals unter die Herrschaft Nebukadnezars freiwillig beugt, der wird leben. Und wer in Jerusalem bleiben will und wird, der kommt um. Der Weg des Todes. Das ist wieder eine göttliche Ordnung, die durch die ganze Schrift geht. So gewaltig, wie es in Einzelheiten durch die ganze Schrift geht, soweit wir die Schrift kennen, das, jetzt kommt das ich wieder kaum auszusprechen wage, ihr versteht dann weshalb, wenn ich es trotzdem sage. Dieses Thema hatte ich in der großen Vierteljahreskonferenz in Stuttgart zu bezeugen. Jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Jede Seele, der Gesamtbestand des Menschen. Über den inneren, neuen, verborgenen Menschen des Herzens können die ja nicht verfügen. Der äußere Mensch vollständig soll sich da unterordnen. Sie hatte das Zeugnis abgeschlossen und da war unser teurer, ein besonderer Freund, Willi Schirmacher, mit dabei und er sprach das Schlusswort zu diesem Zeugnis. Ungefähr wie folgt. Was wir von Bruder Muhl jetzt gehört haben, muss ich sagen, da war ich in einigen Punkten anderer Meinung. Bezeuge aber jetzt vor allem, dass ich auf der ganzen Linie kapituliert habe. Denn was uns Bruder Muhl bezeugt hat, ist Wort Gottes durch die ganze Schrift erdrückend. Ungefähr so hat er gesprochen. Und wer den Willi Schirmacher ein wenig gekannt hat, der wusste, der macht keine Komplimente. Der hat eher zu kritisieren mit Wonne als von, so etwas.
Er war aber auch bereit, sich korrigieren zu lassen.
Ja, mustergültig. Dankeschön. Ja, er war ein Muster. Ja, bitte, war das nicht ein Beweis, was er da vor der ganzen Versammlung ausgesprochen hat?
Der Herr Jesus sagt ja selbst, hat nicht Angst von denen, die das Fleisch töten, aber an deiner Seele nichts anhaben können. In Hesekiel ja. Steht geschrieben, alle denen sind mein.
Dankeschön, jawohl. Suche den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht Jehova, der Herrscher und der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen, und höret nicht auf eure Träume, und die ihr euch träumen lasset. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jehova. Denn, so spricht Jehova, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Aha. Also, bevor 70 Jahre vergangen sind, ist jeder Prophet ein falscher Prophet, der etwas anderes weissagt. Und jeder Traum ein falscher Traum und jeder Weissagende ein falscher. 70 Jahre sind bestimmt. Auf diese Zahl der Jahre dürfte dann ein greiser Daniel achten, als nur 2-3 Jahre noch waren, bis die 70 Jahre vergangen sind, ihren Abschluss gefunden haben. Jetzt kommt das große, wunderbare Wort, Vers 11. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Aha. Führt Gott in Gefangenschaft, um in Gefangenschaft zu führen? Nein. weil er Gedanken solchen Friedens mit den Betreffenden hat. In seinem Herzen bewegt, dass sie einen solchen tiefen, letzten Gottesfrieden erleben und verstehen können. Was unmöglich wäre, wenn Gott nicht durch schwere Leiden und Gerichtswege führen würde. Alle diese Dinge sind immer nur Wege Gottes, nie Ziel. Alle Gerichtswege sind und bleiben Wege zu einem umso wunderbareren Ziel als die Gerichtswege, die Gott genehmigt hat für die Betreffenden, hoffnungslos schrecklich war. Je schrecklicher die Gerichte, umso wunderbarer die Endlösung Gottes, gerade für die von den schrecklichsten Gerichten Betroffenen. So ist unser Gott. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jehova, und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht Jehova, und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Habe. Jetzt gibt Gott dem Hause Israel ein Rätsel auf. Was siehst du, oder mit dem Jeremia vorher, was siehst du? Ich sehe zwei Körbe voll Feigen vor dem Eingang des Hauses Gottes. In dem einen Korb sind sehr gute, wunderbare Feigen. In dem anderen Korb sind sehr schlechte, ungenießbare Feigen. Was bedeutet das? Herr, du weißt es. Antwort des Herrn. Ich frage jetzt uns. Eine Teilantwort heißt, beide Feigen, die in den Körben sind, das sind also die Einzelfrüchte vom Feigenbaum, stellen Juden dar. Das ist die erste Antwort. Oh. Da gibt es also entweder unter den Juden sehr gute Juden, wunderbare Menschen, und dann gibt es ganz ungenießbare Juden. Stimmt's? Oder hat die Bibel recht? Ja, tadellos dargestellt. So, jetzt Achtung. Jetzt kommt eine Prüfung. Eine Prüfung hier in der Sonntagsschule. Der Sonntag heute. Welche Juden entsprechen den sehr guten Feigen und welche Juden den ungenießbaren Feigen? Es handelt sich darum, die einen sind die Juden, die in Jerusalem zurückbleiben durften, und die anderen Feigen sind die Juden, die Gott nach Babel abführen, die Gefangenschaft führen ließ. Welche Sorte Juden, die in Jerusalem zurückgebliebenen oder die in Babel weilenden, sind nun in dem sehr guten Korb mit sehr guten Feigen? Ja. Ich war sofort der Meinung, die Juden, die in Jerusalem zurückbleiben konnten, das sind doch die Guten. Bitte? Nein, nein. Nein, Gott hat nicht gesagt, ihr müsst hier bleiben und ihr müsst. Die mussten nicht bleiben, sondern die wurden von Nebukadnezar einfach in Jerusalem zurückgelassen. Ja, die wurden nicht abgeführt. Ne? Aber nicht, dass Gott da einen Befehl gegeben hatte. Das überließ er dann Nebukadnezar. Also selbstverständlich, die Juden, das sind die Braven, die nicht nach Babel abgeführt wurden. Nicht? Nein, nein, nein. Wieder mal ganz anders als unsere frommen Gedanken. Die ungenießbaren Feigen, die ungenießbaren Juden waren die, die in Jerusalem zurückgeblieben sind.
Das hat sie gemeint.
Ja, warum hat sie es nicht so gesagt? Können.
Wenn man denkt, wer die Lehre hier aufgestellt hat in Jerusalem, welche Heiden, welche haben die Jeremia nachgestellt und gebracht, ihn umzubringen? Das waren wirklich verpflichtete Unterfeinde.
Ja, jetzt die Beweisführung aus der Schrift dazu. Die sehr guten Feigen hat Gott nach Babel abführen lassen. Nehmen wir als Beispiel einen Daniel und seine Freunde. Waren das sehr gute Feigen?
Ja.
Aha. Und dann kehren aus Babel zurück ein Esra, ein Nehemia, ein Zerubabel, den Gott als Siegelring an seinem Arm bezeichnet. Zerubabel. Zerubabel heißt in der Verwirrung Geängstigter. Das sind die sehr guten Feigen. Und was haben sich die in Jerusalem verbliebenen Juden geleistet? Da hat Jeremia denen noch gesagt, aber jetzt beuget eure Hälse unter den Knecht Gottes Nebukadnezar von Babel, die jetzt in Jerusalem noch geblieben seid, verblieben seid. Und was machten die? Da war ein raffinierter Verführer, der sagt, ja, das weiß man doch nie, wir hauen lieber ab nach Ägypten. Ja. Was dieser Nebukadnezar mit uns noch vorhat, wissen wir ja nicht mehr. Die Männer, die das Volk warnten, um dem Rat der Jeremias zu gehorchen, nicht? Umgebracht und sind nach Ägypten gezogen unter Führung von ganz mörderischen Gesellen. Also stimmt das? Ungenießbare Juden. Ein eigenartiges Wort, das muss ich suchen und finden, das dazu gehört, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Ich meine jetzt nicht das Wort, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das gehört natürlich auch hierher. Bitte? Was dort da? Ja, nein, das kennen wir. Das brauchen wir nicht mehr zu lesen, ja. Ein ganz fast schreckliches oder schwer verständliches Wort. Wenn ich es nicht finde, kann ich es sagen und dann die Stelle nachher bekannt geben. Ah, zum Glück habe ich es gefunden. Jeremia 30, das muss ich noch notieren hier. Jeremia 30, die letzten Verse. 23, 24. Siehe, ein Sturmwind Jehovas, ein Grimm ist ausgegangen, ein sausender Sturmwind. Er wird sich herniederwälzen auf den Kopf der Gesetzlosen. Nicht wenden wird sich die Glut des Zornes Jehovas, bis er getan und bis er ausgeführt hat, was? Die Gedanken seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr dessen inne werden. Aha. Was? Jetzt sind auf einmal die Glut des Zornes des Herrn die Gedanken seines Herzens.
Nee.
Wie?
Nein.
Steht doch schon da.
Steht schon da, ja.
Warum sagst du nein?
Weil es nicht so steht.
Weil es nicht so zu verstehen ist. Jawohl. Ja, wie ist zu verstehen, wie es da steht? Nämlich, nicht wenden wird sich die Glut des Zornes Jehovas. Wir hatten ja in Zürich das Thema Zorn, Rache, Hass. Und kamen wieder aus dem Staunen nicht heraus.
Darf ich dazu eine Stelle lesen?
Ja.
Wir sehen hier eine Stelle, auch die beiden letzten Verse.
Ja. Nämlich Hesekiel
22. Der 30. Vers und alle Verse zuvor, die gehen auch in die Richtung, was Israel Schuld auf sich geladen hat. Sag doch mal, Schuld auf sich geladen hat. Da heißt es dann im 30. Vers, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es hier gewesen sind, im Artikel 22, aber es war ein langer Zeitraum. Und im 13. Vers sehe ich so, dass Gott alle diese Schuld mit Geduld angeschaut hat.
Mhm. Ja.
Das heißt, Gott hat nicht gleich nach der Sünde die Strafe folgen lassen. Nicht? Er hat also in anderen Worten all die Schuld in seiner Barmherzigkeit getragen.
Ja.
Und heißt im 13. Vers, und ich suchte einen Mann unter ihm,
ja, ja,
unter Israel, der die Mauer zu Mauern, also Sünde und Schuld reicht auf die Mauern der Umzäunung nieder. Die Umzäunung der Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Gottes. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zu Mauern und vor mir in den Riss treten möchte. Für das Land, und es kommt ein wunderbares Wort, auf dass ich es nicht verderbe.
Mhm.
Also das Verderbnis stand über dem Land, natürlich auch über die Bewohner. Aber ich fand keinen.
Mhm.
Punkt.
Mhm. Ja.
Und jetzt kommt im 31. Vers das, was jetzt angeht. Da ist dann, ich gieße meinen Zorn über sie aus. Was auch jetzt in dem letzten Vers steht. Vernichte sie durch das Feuer meines Grimms.
Ja.
Und da könnte man sagen, will denn Gott wirklich den Zorn über Israel und seinen Grimm?
Ja.
Zuvor haben wir schon gelesen, er möchte es nicht.
Ja.
Er möchte es nicht. Und jetzt steht geschrieben, wie das vor sich geht. Wie geht das zu?
Jawohl.
Ich bringe ihren Weg auf ihren Kopf.
Ja.
Das heißt also, Gott zieht die barmherzigen Hände, die alles bis jetzt zurückgehalten haben, zurück. Und jetzt kommt ihre eigene Schuld auf ihren Kopf.
Er sagt, euer Wille geschehe, was euer ihr wollt.
Genau. Das, was ihr jetzt an Zorn, an Grimm gegen mich, an Widerstand, an Widerständigkeit gewollt habt, jetzt zieht ihr es auf euren Kopf. Ich will das aber nicht. Wäre nur einer da gewesen, der vor mir in den Riss getreten wäre, wäre alles wie eine Seifenblase. Die ganze Schuld wäre weg gewesen.
Ihr seht wieder, unter Gesetz ist keiner da, aber ist nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes einer da,
Halleluja,
der in den Riss getreten ist. Ja, jetzt lesen wir aber unsere Stelle noch einmal. Nicht wenden wird sich die Glut des Zornes Jehovas, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Gedanken seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr dessen inne werden. Ja, jetzt sind wir ja orientiert worden, wie die Gedanken des Herzens Gottes aussehen, in welcher Weise die sich bewegen. Ich weiß ja wohl, was für Gedanken ich habe. Auch wenn ich euch nach Babel in die Gefangenschaft abführen lasse. Nämlich Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Auch wenn Gott Zorn und Unglück und Gericht genehmigt zur Durchführung, bitte ich, weiß warum ich sage genehmigt, weil das alles Anträge heiliger Engel sind, alle diese unbarmherzigen Gerichte und Zornesergüsse. Bis er der Zorn getan und bis er ausgeführt hat die Gedanken des Herzens Gottes. Das sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Das sind die 2 mal 3,5 Jahre abgekürzt. Wenn diese Tage der Rache, die je 1000 Jahre gingen, Tage der Rache Gottes, nicht abgekürzt würden, würde kein Fleisch gerettet, würde die ganze Schöpfung in nichts aufgelöst. Begreiflich. Gott kürzt ab auf ein Maximum von 2 mal 3,5 Jahre. Der zweite Teil, die 2. 3,5 Jahre, nennt die Schrift die große Drangsal, mit der Eigenart, so groß ist diese eine große Drangsal, dass vorher keine so schwere Zeit war und nachher keine mehr kommen wird. Also einmalig. Es sind die 2. 3,5 Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, die große Drangsal. Bis der Zorn und Grimm Gottes das getan haben, was den Gedanken des Herzens Gottes entspricht. Na, was ist es geschehen? Ein Engel stellt dem anderen die Frage, was ist denn hier los? Woher kommen denn diese? Was für welche? Eine unzählbare Schar in weißen Kleidern und folgen dem Lamme, wo immer es hingeht. Woher kommen die? Antwort, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Hat jetzt der Zorn des Grimmes Gottes die Gedanken seines Herzens erreicht? Da gibt es ja kaum einen, der in die große Drangsal gekommen ist, der den Herrn noch gelästert hat, während die Zornschalen fielen, der nicht gerettet wird. Aus der großen Drangsal. Bitte? Er steht so geschrieben, oder erschreckt er, dass sozusagen alle, die in die große Drangsal kommen, gerettet werden.
Das ist eine unzählbare Schar.
Ja, aber woher kommen die? Und wie viele gibt es große Drangsalen? Nur eine, ja. Liebe Geschwister, ist unser Gott wunderbar, treu, herrlich? Sind die Gerichte da, um unendlich Gerichten richten zu können? Nein. Wir schließen mit einem Wort, Altes und Neues, sollen wir ja beachten, aus Römer 11. Römer 11. Einer Eskalation, einer Stufenreihe, die immer gewaltiger wird, so gewaltig wieder die Gedanken des Herzens unseres Gottes bezeugen, dass wir Frommen uns nur schämen können, ob unserer Frömmigkeit. Römer 11, Vers 11, ich greife nur einige Verse heraus, genügt. Es handelt sich um Israel, Vers 7. Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollen, dass sie den Messias gekreuzigt haben? Das sei ferne, kommt nicht in Frage. Sondern durch ihren Fall, also sie sind gefallen, aber sie sind nicht gefallen, dass sie endgültig zu Fall gekommen sind, sondern durch ihren Fall ist erstens den Nationen die Rettung geworden. Wem ist die Rettung geworden? Allen denen, die ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren, ist die Rettung gesichert. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Also wir aus den Nationen sollen jetzt Juden zur Eifersucht reizen durch unsere Liebe zu ihnen und ihr Verständnis für sie. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum des Weltalls, des Kosmos ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und so weiter. Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug dünket. Dass Verstockung wohl Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen, der Leib des Christus, eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden. Aha, ganz Israel wird gerettet werden. Genügt noch nicht. Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ah, es wird noch festgestellt, dass sie, die Juden, Feinde Gottes sind in Bezug auf das Evangelium. Klar. Sie sind Feinde gegenüber Gott. Gott aber ist treu, trotz ihrer Untreue. Von Gott aus sind und bleiben sie Geliebte von Gott aus. Trotzdem sie Feinde Gottes geworden sind, sind sie von Gott Geliebte und der Väter willen. Und jetzt Vers 29, denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Und jetzt, denn gleich wie ihr Nationen einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch was? Durch Golgatha, würden wir sagen. Nein, ihr seid unter die Begnadigung gekommen durch den Unglauben der Juden. Steht so geschrieben. Ne? Durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ist Gott in Verlegenheit, wenn ganz Juda versagt und ihn hasst, kreuzigt? Nein. Jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid ihr durch den Unglauben dieser Juden. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Also haben auch jetzt diese Juden an eure Begnadigung nicht geglaubt, jetzt 2000 Jahre lang. Was hat das zur Folge? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Also weshalb hat Gott genehmigt, dass die 2000 Jahre nicht nur im Unglauben verharren gegenüber Jesus Christus und seinen Auserwählten aus den Nationen, sondern den Namen Jesus ständig verfluchen und uns, ne? 2000 Jahre lang. Dass die Gnade Gottes sich diesen schrecklichen Juden gegenüber so wunderbar erweisen kann, dass die durch solche Gnade Gottes eine Liebe Gottes besitzen werden, um die wir sie beneiden könnten. Ich weiß, was ich gesagt habe. Wir sind Erstlinge, stimmt's? Wir sind morgens 6 Uhr angestellt worden. Passen wir auf, wenn der Lohn verteilt wird am Abend. Ja? Wenn dann die, die abends 5 Uhr nur noch geholfen haben, Feierabend zu machen, nicht? Den gleichen Lohn bekommen wie wir. Nicht? Und dann noch vor uns. Nicht?
Ich freue mich
auch.
Gestern Abend ist da ein Jahr so spät gekommen, zum Feierabend machen.
Eben ja.
Gestern Abend kann man einen reinladen.
Dann gut, danke schön. Aber jetzt, Paulus, zusammenfassend, Römer 11. Gott hat alle zusammen in den Unglauben, den Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis, nicht Erkenntnis, Kenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte gegenüber Israel und den Nationen und allen Geschöpfen. Und unausspürbar seine Wege. Also was haben wir vor uns? Wir haben alle Gerichtswege Gottes vor uns. Die sind unausforschlich und unausspürbar. In welcher Richtung? Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, die Gedanken seines Herzens? Oder wer will sein? Wer ist dein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben, das wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge geschaffen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Halleluja.
Unser Gott.
Der Weisheit und Kenntnis Gottes. Auch was wir aus dem Jeremia heraus lesen. Wenn wir das Buch Jeremia gelesen haben, von uns aus, und die meisten, die die Bibel lesen, lesen wirklich auch nur Geschichte im Propheten Jeremia und etwas Prophetie drin, und es ist tatsächlich eine Jeremiade, wie wir gestern Abend gehört haben. Aber es ist dann doch auch wieder süßer Himmelstau in dieser Botschaft. Und das steht wiederum im angefangenen Lied 704. Wir wollen die nächsten Verse, die zwei letzten Verse, zusammen singen.
Ich, unser Gott und Vater, der du Vater geworden bist auf uns, dass durch den Glauben an den, den du gesandt hast, an Jesus Christus, und hast uns schon vor Grundlegung der Welt in ihm, in deinem Geliebten, darin erkannt. Und wir danken dir für das Wort, auch heute Morgen. Danken dir für das, was du uns durch deinen Geist, nur mit unserem Geist, immer wieder in deinem Wort zeigt. Die Gedanken deines Herzens, deiner selbst. O lieber Vater, Dank, dass wir anfangen dürfen, gegen all unser eigenes Denken und Sinnen und Vorstellen dich zu erkennen. Durch Jesus allein. Und wir preisen dich, dass wir nun auch gemeinsam für dich tun dürfen. Für unsere Glaubensgeschwister, die aber in solchen vielen Anfechtungen sind, wie auch Jeremia, in den Gefängnissen sind, des Geistes und der Seele. Wir bitten für sie alle und danken dir, Herr Jesu, dass du ihnen begegnest. Ja, begießest sie mit deinem Geist, indem du uns ja auch in alle Wahrheit hineinführst. Und dein Geist macht froh. Wir bitten, Herr Jesu, für die Jugend, für die Kinder des Glaubens, die heute in so vielen Anfechtungen sind, wie es vielleicht noch nie war, am Ende der Zeit. Aber du hast sie auch alle in deiner Hand. Auch daran dürfen wir unbesorgt sein. Und so danken wir auch, dass wir bitten dürfen, wie wir immer wieder, denn ohne den Israel geht es ja nicht in dieser Schöpfung. Wir danken dir, dass wir aus all dem Wort des alten Bundes heraus gesegnet und erfreut
Und wir freuen dürfen, wie du dich darstellst, dein Israel. Und wie viel mehr uns freut. Und wenn wir nun Erstlinge sein dürfen, wie wir es hörten, oh, wir danken dir, dass wir uns nicht erheben brauchen, dass wir, Jesu, auch zu denen gehören, die nicht sind. Und doch von dir Geliebte, überaus geliebt. Wir dürfen Israel mit dir lieben heute, Herr Jesu. Darum segne wir auf dein Volk. Segne Jerusalem. Segne unsere Brüder und Schwestern im Lande selbst. Aber auch für dein ganzes Israel bieten wir dich auf, was du nicht belassen ist. Und danken, Herr Jesu, dir auch, dass wir dich bitten dürfen für alle Menschen. Auch für die Obrigkeiten hin und her. Und danken dir noch, dass wir so zusammenwirken dürfen kommen wie heute. Darum dieser frohen Gemeinschaft. Wir befehlen uns dir an und den überaus großen Reichtum deiner Gnade und Liebe. Amen.
Amen. Amen. Prophet Jeremia. Einige Stellen, die uns etliches zeigen können, erklären können. Jeremia 2, Vers 8. Die Priester sprachen nicht, wo ist Jehova? Haben gar nicht daran gedacht, den Herrn zu suchen, die Priester. Und jetzt, und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Hat Salomo wieder einmal sehr recht, wenn er sagt, das, was war, ist das, was sein wird, und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Haben die Gesetzlehrer in den Tagen Jesu ihn erkannt? Sie haben das Gesetz gehandhabt, ja, wie wir eben gelesen haben. Zu gut Deutsch, mit dem Gesetz manipuliert, nach Menschenweise. Gehandhabt, auf Deutsch. Und dabei kann man ausrufen in heiligster Versammlung von Hohepriestern und Gesetzeslehrern, Schriftgelehrten, Pharisäern: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Ein treffendes prophetisches Wort, an und für sich, aber voll Hass und Gift und Galle gegen diesen Auserwählten Gottes ausgesprochen. Und die Propheten weissagen durch den Baal und sind denen nachgegangen, welche nichts sind. Vers 11. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Alle Nationen, denen Gott himmlische Majestäten, die er zu Göttern erhoben hat und ihnen diese Götter zugeteilt hat, die sind bei ihren Göttern treu geblieben. Und wie ist es mit allen übrigen Nationen heute, Religionen heute, ne? Die stellen einen Eifer unter Beweis und eine Hingabe ohne Gleichen, sodass die Christenheit direkt versinkt neben ihnen.
Bitte Kassette wenden.
Denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Dann denken wir dran, Wenn wir an anderer Stelle lesen, zwiefältig habe ich Israel gezüchtet. Und so geht es nach dem Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wie wir gelernt haben, weil Jesus Christus sich schon vom Sinai an in seiner Liebe zu diesem Völklein unter dieses Gesetz gestellt hat, gilt auch von Seiten des Herrn Gottes unter das Gesetz gestellt. Zwiefach habt ihr gesündigt, also müsst ihr mindestens zwiefach bestraft werden. Mich, den Born lebendigen Wassers, den haben sie verlassen. Erster Teil der Sünde. Um sich zweitens Zisternen auszuhauen, die ihnen passen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Vers 19. Deine Bosheit züchtigt dich, und deine Abtrünnigkeiten strafen dich. So erkenne und sieh, dass es schlimm und bitter ist, dass du Jehova, deinen Gott, verlässest, und dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr, Jehova der Herrscher. Also nicht er, nach diesen Worten hier, nicht er, der Herr, züchtigt sie, sondern deine Bosheit züchtigt dich und deine Abtrünnigkeiten strafen dich. Und dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr, Jehova der Herrscher. Vers 21. Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Aha, wiederum lag es also nicht an Gott, was dann geschah und wie sich Israel benommen hat. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Denken wir hier schon, gepflanzt. Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Und wie hast du dich mir verwandelt? Wie hast du dich, nicht ich dich, wie hast du dich verwandelt, mir gegenüber, verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Und du sprichst, Vers 23, ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin dem Bali nicht nachgegangen. Sieh deinen Weg im Tale, erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelin, die rechts und links umherläuft, eine Wildeselin, die Wüste gewohnt, Wildeselin. Gibt es auch einen Wildesel männlicher Gattung? Wer wird so genannt? Ismael. Ismael ist ein Wildesel. Die Hand aller gegen ihn und seine Hand gegen alle. Ein Wildesel. Ismael, Sohn Abrams, über die ägyptische Magd Hagar, Ismael, ein Wildesel. Und die Nachkommen nach der Verheißung über Isaac und Jakob sind jetzt entartet, bitte, entartet und sind genau auf der Stufe des Wildesels gelandet, nur in weiblicher Gattung. Eine Wildeselin geworden. Und hier angekommen, schlagen wir wieder einmal ein Wort auf im Galaterbrief. Und zwar Galater 4, von Vers 21 an, saget mir, Galater, die ihr unter Gesetz sein wollt. Aha. An wem lag es also und wessen Entscheidung war es, unter Gesetz sein zu wollen oder nicht?
Das ist jedem seine eigene Sache.
Jawohl.
Ja? Aber er muss natürlich auch
nach Gott reden. Und Gott richtet ihn danach.
Und
die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Es kommt ein eigenartiger Vergleich. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd, ja, zuerst, und einen von der Freien. Der von der Magd ist der Wildesel. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren. Der aber von der Freien durch die Verheißung. Aha. Spielt hier der Mutterschoß auch wieder eine Rolle. Und zwar ganz gewaltig, sich voneinander trennend, scheidend. Und diese, füge hinzu, eigenartigen Familienverhältnisse im Leben dieses wunderbaren Gottesmannes und dessen Familie, was einen allegorischen, einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zweierlei Bündnisse. Diese beiden verschiedenen Frauen repräsentieren, sind von Gott benutzt worden, um nichts Geringeres darzustellen als zweierlei Bündnisse verschiedener Art. Eines vom Berge Sinai, Bündnis am Berge Sinai, das eine, das zur Knechtschaft gebiert. Also der ganze Vorgang am Sinai gebiert zur Knechtschaft. Macht zu Wildesel. Das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Dürft ihr aber keinem Juden sagen, dass der ganze Vorgang am Sinai vordargestellt ist durch das Geschehen Abrahams mit der ägyptischen Magd Hagar.
Auch nicht einem gläubigen Juden diese Frage aufwerfen.
Dann sehr liebevoll schonend vorgehen.
Ich würde sagen, fast keinem Juden. Dürfte ich das sagen? Fast keinem.
Also.
Es gibt schon
welche, die es ertragen können.
Die Bestimmungsfragen können, was das heißt, Gesetz und Freiheit. Ich habe das ja in Interlaken kurz sagen müssen. Von Weinreben,
aha,
wo er von, aha, der Machtkusserin des Paulus die Schwere des Gesetzes, und von einem orthodoxen Juden dann, ja, legt doch die Schwere ab, legt doch das Gesetz ab. Nimm die Freiheit, Ananias, die Wolke, die Freiheit, das Aufsteigende, du kurz den Bein.
Naja. Also, etliche von uns haben ja Schriften von Friedrich Weinreb gelesen. Ja, man kann sagen, ein echter Israelite. Ohne falsch. Ja. Ohne falsch, ja. Und der weiß, dass Jesus ihr Messias ist. Ja. Aber er sagt dann auch, ja, ihr habt ja den Paulus, wenn es dann drauf ankommt.
Aber das Schönste, was er je geschrieben hat,
nämlich,
als junger Jude entdecken durfte,
aha,
wo das Christentum und das Judentum, dass die die gemeinsame Wurzel haben,
aha,
in Yeshua, gemeinsame Wurzel, da erkannte ich meine Brüder auf der anderen Seite, nicht auf der jüdischen, israelitischen, sondern auf der christlichen Seite.
Jawohl. Und so an Joshua, Yeshua, ja. Danke schön. Wunderbar. Zweierlei Bündnisse, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Zur Knechtschaft gebiert, da haben wir, schreibt Paulus in Römer 7, dem Tode Frucht gebracht. Unter Gesetz. Dem Tode Frucht gebracht. Zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, also für die Araber heißt der Berg Sinai Hagar. Also ganz treffend. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Oh, auch das noch. Der Vorgang mit Hagar und der Geburt Ismaels und aller schrecklichen Folgen, ne, entspricht dem Jerusalem, dem jetzigen. Denn sie, das jetzige Jerusalem, ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. In was für einer Knechtschaft? Des Gesetzes.
Knechtschaft auch gleich Gefangenschaft.
Knechtschaft braucht nicht Gefangenschaft sein. Ich kann Knechtschaft ist Knechtschaft. Das ist ganz sicher.
Ja.
Denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Aha. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebärst. Das haben wir ja gelesen, Jesaja 54, mit allen Einzelheiten dort. Brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Eine Nebenbemerkung hier. Wir dürfen ruhig und müssen sagen, wären Adam und Eva noch ineinander verwoben, als erster Mensch, männlich-weiblich, geschaffen, am Herrn hängen geblieben, hätten sich auch, was ihre Gedankengänge, die ihre Sache waren schon, nur am Herrn orientiert, ihn gefragt, also nicht gefallen, wären sie nicht gefallen, hätten sie sich auch vermehren können. Kann Gott, der männlich-weiblich ist im Original, kann sich der vermehren, kann der einen Sohn zeugen und gebären. Aha. Und zwar ohne Schmerzen. Denn mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, läuft erst ab wann? Nach dem Fall. Ja. Die keine Geburtswehen hat. Das ist wunderbar. Denn unsere Mutter, aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Und so weiter, wie wir gelesen haben, denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Den Mann hat im Sinne von auseinanderoperiert. Ihr aber, Brüder, seid, gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische geborene, Ismael, den nach dem Geiste geborenen verfolgte, also auch jetzt. Das galt vor 2000 Jahren, wenn er schreibt, also auch jetzt, gilt das heute auch noch, wie noch nie. Die Nachkommen Ismaels sind die Araber. Nebaioth, einer der führenden Fürsten, Nachkomme von Ismael, Nebaioth und Kedar, gewaltige Fürsten. Im Übrigen ist ja eigenartig, beide, Ismael und Isaak, sind Söhne Abrahams. Dieser Mann hieß noch Abram und war ein unbeschnittener Heide, als Ismael geboren wurde. Wurde aber von Gott selbst gerechtfertigt, ohne Gesetz, das gab es noch nicht, und ohne Werke, in einem Augenblick allein aus Glauben. Blicke den Himmel, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, also wird dein Same sein. Und er, Abraham, glaubt dem Herrn und er rechnete ihn zur Gerechtigkeit. Abraham konnte kaum Atem holen, geschweige denn Werk tun, war er von Gott selbst schon gerechtfertigt. Auf dieses Ereignis nimmt Paulus Bezug, hundertprozentig richtig. Jakobus, der behauptet, ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak, seinen Sohn, opferte. Ja, tatsächlich, da wurde Isaak, wie Paulus schreibt, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, ich füge jetzt hinzu, mein lieber Jakobus, wie du schreibst, ne? Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott, wir haben gelernt, sondern vor Engeln, vor Geschöpfen, die nicht ins Herz sehen können. Denn der Engel des Herrn, der rief, Abraham, Abraham, tu dem Knaben gar nichts, als er das Messer gezückt hat. Denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Das wusste Gott schon lange. Aber die Engel konnten nicht fassen, dass dieser Mensch Abraham dem höchsten Augenblick von ganzem Herzen geglaubt hat. Er mit 99 Jahren und seine Frau mit 90 Jahren, dass er noch einen Sohn bekommen werde. Und da gab Gott ihnen die Gelegenheit, für Abraham sehr schmerzlich, dass sie fordern konnten, opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. So und so und so. Das waren Anträge heiliger Engel von Gott genehmigt, denn Jakobus schreibt deutlich, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand. Das überlässt er seine Geschöpfen, Versuche anzustellen, um dahinter zu kommen, wie die Dinge stehen. Versuche anzustellen überlässt Gott auch unseren Physik- und Chemieprofessoren in Reagenzgläschen. Versuche anzustellen, das interessiert die ja, dahinter zu kommen, was dann herauskommt. Unter bestimmten Umständen muss Gott auch Versuche anstellen und dann endlich dahinter zu kommen, was dann herauskommt. Bitte schön. Vor Grundlegung der Welt alles.
Aber die glauben ihm ja heute noch nicht.
Glauben ihm heute noch nicht.
Dann kommt das tausendjährige Reich.
So, aber nicht zu laut sagen. Und jetzt, liebe Geschwister, das Jerusalem, das Gegenwärtige, unten in Knechtschaft mit ihren Kindern. Das Jerusalem droben aber ist frei, ist unsere Mutter. Folgende Stufenreihe dürfen wir beachten. Das Jerusalem auf der Erde kennen wir. Das nächst höhere Jerusalem ist das Jerusalem im tausendjährigen Reich. Das noch höhere Jerusalem ist das gegenwärtig himmlische, das Jerusalem, das in den gegenwärtigen Himmeln ist. Das Jerusalem tausendjährigen Reich ist auch nicht unsere Mutter, ist noch auf der Erde. Und da geht von Zion das Gesetz noch einmal aus und das Wort Gottes. Deshalb ist die Endkatastrophe vom tausendjährigen Reich garantiert. Immer noch Jerusalem drunten. Gesetz. Tora, griechisch, bitte. Nicht nur Belehrung oder weiß was dann ausfluchtmäßig da übersetzt werden wollte. Auch das gegenwärtige Jerusalem in den Himmel, das wird vergehen mit dem Himmel, wenn sie vergehen werden und die Erde vergehen wird. Erschreckt mich, auch das neue Jerusalem ist nicht unsere Mutter. Aber es ist schon etwas. Das neue Jerusalem auf der neuen Erde ist unsere Schwester und wird dann zu unserer Braut und zu unserem Weib. Ja, gibt es sowas? Ja, gibt es sowas? Das neue Jerusalem ist auch aus Gott, von Gott gezeugt und aus Gott geboren, aber weiblich, als Tochter. Zion, himmlisches Jerusalem. Und unser Mutterschoß, haben wir schon gehört und gelernt, ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Der gleiche Mutterschoß, den vererst nur der Sohn Jesus Christus, aus dem er gekommen ist. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hebräisch und Griechisch kennen keinen Unterschied zwischen Zeugung und Geburt. Das ist ein und derselbe Begriff, ist ein und dasselbe Wort. Das heißt, wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Gibt es zum Glück keine Schwangerschaftsunterbrechung. Geistlicherweise. Wunderbar. Wer aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Ist also aus dem gleichen Mutterschoß geboren wie der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Zu sehr vielen Engeln hat er gesagt, himmlischen Majestäten, ich erkläre euch alle als Götter und Söhne des Höchsten. Ja, und jetzt, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Zu vielen hat er das gesagt.
Auf der kosmischen Ebene.
Da jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt es drauf an. Zu welchem der Engel hat er gesagt, du bist mein Sohn? So jetzt, liebe Geschwister, sagt.
Zu vielen, aber nicht gezeigt.
Aha, aha. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und geboren. Zu welchem hat er das gesagt? Zum keinem einzigen. Viele mit Händen erschaffene Herrlichkeitswesen in den Himmeln hat er zu Söhnen des Höchsten nur erklärt, amtlich, aber die sind nicht aus Gott gezeugt und nicht aus Gott geboren. Und sind doch Söhne des Höchsten, bitte. Und was sind jetzt wir? Aus dem gleichen Mutterschoß Gottes, aus dem Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß des Vaters geboren worden, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Jetzt erschreckt wieder mich, wenn ich weiterfahren muss und sagen, wir haben die Gnade Gottes, dass wir nicht nur ewiges Leben haben. Jetzt griechisch, dass wir nur äonisches Leben haben. Oh. Erklärung: Adam, männlich-weiblich, hatte vorerst nur äonisches Leben. Er war nicht gezeugt und geboren aus Gott, stimmt's? Wie Jesus Christus. Ganz klar. Der erste Mensch, Adam, hatte äonisches Leben. Das bedeutet, wenn er nicht gesündigt hätte, hätte er dann sterben können? Antwort: Nein. Wer äonisches Leben hat, kann leben, mal vorerst wie lange? Garantiert. Solange die Äonen laufen. Nun gibt es aber eine Zeit vor den Äonen, bevor es Äonen gab. Und dann gibt es einen Abschluss der Äonen und ein Ende und Abschluss der Äonen. So. Ja, und was ist dann? Hätte Adam nicht gesündigt, dann hätte er während allen Zeitalter und der Zeitalter Äonen griechisch leben können. Dann hätte ihn Gott geschult und so weiter. Und wenn die Zeit der Äonen abgeschlossen, zum Abschluss gekommen wäre, oder kommen wird, wäre er so reif gewesen, dass Gott ihn hätte überführen können in die Kraft eines unauflöslichen Lebens.
Aber er hätte nie erkannt, dass Gott die Liebe ist, dass Gott der Allbarmherzige ist und Gott der Allgnädige ist. Wenn er nicht gesündigt hätte, hätte Gott ihm manche keine Vergebung müssen geben. Dann hätte es auch kein Goldet da gegeben. Und wo würden wir denn heute sein? Wie könnten wir denn die Liebe erkennen? Ohne diese
also,
große Vergebung.
Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Ziemlich gut. Also, Gott hätte uns schon ihnen weitgehend erklärt, dass er barmherzig ist und gütig ist und Liebe ist. Also wir hätten schon viel verstanden. Aber die Tiefen der Gottheit und die Geheimnisse seines Herzens und das Wunderbarste von allem, nie, hätten wir nie, hätte Gott uns nie vermitteln können.
Also. Dass du schon einige Mal gesagt hast, so schön.
Jawohl, gut. Angenommen, Gott hätte er alles erforscht hat, was wir überlegen, was wir wollen und lassen wollen und so weiter, und wie wir die Dinge beurteilen, er hätte sich gesagt, ja, also, wenn die Leber nie Schmerzen haben, und nie sterben wollen, immer es noch schöner haben jeden Tag, ja, dann ist gescheiter, wir machen das so. Gut, Gott hat die Schöpfung geschaffen durch Jesus Christus und siehe, es war alles sehr gut. Und von diesem sehr gut wäre alles jeden Tag noch güter geworden und noch schöner geworden, noch herrlicher geworden und wunderbar. Wunderbar, Paradies, paradiesischer am paradiesischen. Eines Tages ruft Gott alle Schöpfung zusammen und sagt, liebe Kinder, haben wir es nicht wunderbar schön miteinander? Doch, wir haben es wunderbar schön miteinander. Und so weiter und so. Ja, ja, herrlich, prächtig. So. Liebe Kinder, jetzt muss ich euch aber etwas sagen. So, was denn? Wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch allen für kurze Zeit einen Weg von Schmerzen und Tod und Verdammnis und Gerichten zu gehen und Gottesfeindschaft und Hass und Wut und Zorn und Geschrei und wie die Dinge alle heißen mögen, wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch für kurze Zeit vorübergehend den Weg zu gehen, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit, mit der die jetzige gar nicht zu vergleichen ist. Was würdet ihr dann sagen? Ja, lieber Gott, warum bist du nicht den Weg gegangen? Ja, ihr habt es ja nicht so gewollt. Und dann habe ich kapituliert. Und jetzt ist leider nichts mehr zu machen. Also wer hätte dann den kosmischen Generalfehler gemacht? Unser Gott. Aha. Jetzt haben wir mehr als eine Antwort, warum sieht es gegenwärtig so schlimm aus in dieser Schöpfung. Das ungefähr hast du gemeint, ja. Aber das Jerusalem droben ist frei. Und was versteht das Neue Testament unter droben? Das versteht über allen Himmeln, außerhalb der gegenwärtigen, endlichen Schöpfung. Die Himmel der Himmel haben ein Ende auf der Seite, räumlich, und ein Ende auf der Seite. Jesus wird seine heiligen Engel sammeln von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und unsere Wissenschaft schreibt schon Bücher, unser Weltall, die ganze Schöpfung ist endlich. Und geben einen Durchmesser an und so weiter und so weiter, haben wirklich wieder nur auf dem Weg der Rechnung sind sie hinter die göttliche Wahrheit gekommen, dass das vergängliche, erschaffene, vergängliche Weltall nicht unendlich sein kann. Sonst könnte es nicht vergehen. Galater 3. Unsere Mutter droben, wo Christus ist. Über allen Himmeln. Heißt, suchet, was in den Himmeln ist. Oder was steht geschrieben? Suchet, was droben ist, wo Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist. Christus, die 12 haben den Herrn aufsteigen sehen, Himmelfahrt, bis er vor ihren Augen, diesen Augen, in einer Wolke verschwand. Was offenbar Paulus, der erhöhte Christus, dem Apostel Paulus, Epheser 4 aufschlagen, wenn ich nicht irre. Epheser 4. Vers 10. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus. Der eine Zeuge genügt uns noch nicht. Wir schlagen auf zuerst Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, also durch die Himmel hindurchgegangen ist, hat Gott den Paulus geoffenbart, Jesum, den Sohn Gottes. Dann kommt Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Er ist also außerhalb der jetzigen Schöpfung. Und die ganze jetzige Schöpfung nennt das Neue Testament Kosmos. Und stimmt genau auch mit wissenschaftlicher Bezeichnung. Wenn die Wissenschaft von Kosmos schreibt oder redet, dann meint sie die ganze Schöpfung, das ganze Weltall. Höher als die Himmel geworden. Und noch Kapitel 9, Vers 24. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum. Und jetzt denken wir an ein mit Menschenhänden gemachtes Heiligtum. Nein. Auch nicht in ein mit Gottes Händen gemachtes Heiligtum. Denn wir lesen die Erklärung, Vers 11. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Diese Schöpfung ist mit Händen Gottes gemacht, ist ein Werk der Hände Gottes, nicht gezeugt, hat nicht Leben in sich selbst, nur Christus. Also wenn Christus eingegangen ist in das, ist nicht eingegangen, Vers 24, in das mit Händen Gottes gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst. Aha. Die Originalhimmel, in denen Gott wohnt, die wirklich jetzt unendlich sind, nennt die Schrift hier, das ist der Himmel selbst. Ist gleichbedeutend mit dem der Bezeichnung des Paulus. Ein Mensch entrückt in den dritten Himmel, das ist der Himmel selbst. Die Unendlichkeit Gottes, die er beherrscht und die er bewohnt, in diesem unzugänglichen Licht seiner Unendlichkeit. Und dort sind wir zu Hause. Dort ist unser Bürgertum, droben, wo Christus ist, über allen Himmel, außerhalb dieser Schöpfung, außerhalb diesem Kosmos, übersetzt mit Welt, leider. Und wenn wir von dieser Welt lesen, dann denken wir meistens nur an unsere Erde, diese Welt, ne? Anstatt an die ganze Schöpfung. Denn wenn wir lesen, er, Christus, kam in den Kosmos. Wo war er also vorher, wenn er in den Kosmos hineinkam, persönlich, außerhalb, in der Unendlichkeit Gottes des Vaters, im unzugänglichen Licht? Jetzt kommt er in den Kosmos hinein, persönlich, durch seinen Geist ist er überall gegenwärtig, kommt er persönlich in den Kosmos und der Kosmos nahm ihn nicht auf. Hier angekommen spricht er, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Aha. Ja, wer beherrscht denn diesen Kosmos? Wer ist denn der Fürst dieses Kosmos? Satan. Ist Gott ihm treu geblieben bis Golgatha, bis die Rechtslage neu gelegt wurde? Gott ehrt ihn bis heute noch mit seinem eigenen Gottestitel. Satan ist, solange das gegenwärtige böse Zeitalter dauert, zum Glück gar nicht mehr lange, von Gott noch geehrt mit dem Namen, er ist der Gott. Genau das gleiche Wort, griechisch Theos, wie Gott. Und Fürst dieses bösen Zeitalters. Und Fürst, Urfürst, Anfangsfürst, ist er über den ganzen Kosmos. Wenn er also bei der Versuchung Jesu ihn auf einen sehr hohen Berg führte, nicht auf dieser Erde, und zu ihm sprach, er zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit und sprach, das alles ist mir übergeben, des Kosmos. Und der Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen, Satans. Das alles ist mir übergeben und ich gebe es weiter, verleihe es weiter an wen ich will. Das ist die Situation. Also ganz anders, als wir vom Teufel in der Sonntagsschule belehrt werden. Und ich verleihe es an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten und das alles übergebe ich dir. Hat Jesus etwas dagegen gesagt? Nein. Wenn er es antwortet, wiederum steht geschrieben, du sollst deinen Herrn, deinen Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Ja. Dann hat er das Übrige stehen gelassen. Ein nicht mit Händen. Ja, Paulus in den dritten Himmel, gleichzeitig ins Paradies, das ist das Originalparadies, der Garten Gottes in der Unendlichkeit. Oh, freuen wir uns, mal da spazieren gehen zu dürfen. Das sind wir schon hintersetzt, bitte. Über diese Dinge, über die ich jetzt da, ich sage es mal fantasiere, indem ich allem glaube, was da geschrieben steht, da dürfen wir schon uns bewegen. Paulus wurde dahin entrückt in den dritten Himmel, ins Originalparadies, und hörte und sah Dinge, die der Mensch gar nicht aussprechen kann. So wunderbar. Und wie war es bei Johannes? Er wurde auch entrückt, versetzt, aber nicht in den dritten Himmel, sondern nur in den zweiten. Nämlich, der zweite Himmel ist der Thronhimmel in dieser Schöpfung, wo Gott thront. Er wohnt nämlich draußen, wo niemand zukommt. Er thront aber in dieser Schöpfung. Das ist der zweite Himmel, da wurde Johannes hinversetzt. Und siehe da, das, was Johannes gesehen und gehört hat, kann das der Mensch auch nicht sagen. Also, das muss er sogar schreiben in einem Buch. Alles, was du gehört und gesehen hast, schreibe in einem Buch und sende es den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Aha, ist das ein Unterschied? Paulus wurde entrückt jetzt dorthin, wo Jesus selber durch alle Himmel gegangen, über allen Himmel sich gesetzt hat, zur Rechten der Majestät. Droben, und zweiter Ausdruck, in der Höhe. Der Ausdruck im Neuen Testament, droben und in der Höhe, bedeutet außerhalb dieser vergänglichen Schöpfung, in der wirklichen Unendlichkeit und Herrlichkeit Gottes, unseres Vaters. Da sind wir zu Hause. Die Himmel der Himmel gibt es hier, sind nur Modellvorführungen dieser Schöpfung für den Originalhimmel, für das Originalparadies, den Originalgarten Gottes. Jeremia, Kapitel 3. Jehova spricht zu Jeremia: Geh und rufe diese Worte aus gegen Norden. Norden ist gleichbedeutend mit links, ist gleichbedeutend mit Finsternis im Hebräischen. Rufe diese Worte aus gegen Norden. Und sprich, kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht Jehova. Aha. Jetzt wissen wir, wo das Hauptkontingent der 10 Stämme ist. Nach der Trennung durch den törichten Sohn Salomos, in 10 Stämme genannt Haus Israel und in 3 Stämme genannt Haus Juda, Juda, Benjamin und Levi. Israel im engeren Sinne sind die 10 Stämme, die in die assyrische Gefangenschaft geführt worden sind, etwa 120, 130 Jahre bevor Gott Juda nach Babel führte. Von den 10 Stämmen weiß man nicht, wo die geblieben und verblieben sind. Sie zogen von Assyrien weiter, heißt einfach an einer Stelle. Und hier lesen wir: Kehre zurück, du abtrünnige Israel, nämlich aus Norden.
Fortgang auf Kassette 3.